Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
Hallo und herzlich willkommen bei Zollcast Folge 95 vom 5. Juni 2024. Direkt aus der digitalen Bodenprofilgrube und die Profilgrube mit mir zusammen angelegt und sich mit mir zusammen reingesetzt hat diesmal wieder der liebe Andres. Hallo Andres, grüß dich.
Hallo lieber Christoph. Das war heute mit extrem guter Laune.
Ja.
Alle haben heute gute Laune. Christoph hat gute Laune. Ich habe gute Laune. Das Wetter ist toll.
Wetter ist überhaupt nicht toll. Andres, wir haben gerade hier die schwersten Niederschläge seit Jahresbeginn hinter uns, gerade im Süden Deutschlands. Weiß nicht, wie war es bei dir die letzten Tage im Großraum Dings?
Im Großraum Dings war es ausgesprochen schön. Wir hatten eigentlich immer so um die 20 Grad. Es war angenehmes Wetter. Der Gewächshaustunnel hatte höhere Temperaturen. Und zwischendurch hat es mal gewittert, aber so im Großen und Ganzen. Ich fand's gut.
Ja.
Ich fand's gut. Jede Menge Niederschlag, aber nicht zu viel. Also bei uns war ist alles gut.
Das ist schön. Also hier hat sich ehrlich gesagt auch in Grenzen gehalten. Ja, es hat mal so ein bisschen durchgeregnet, aber was da gerade im Süden abgeht, in Bayern und Baden-Württemberg, im Alpenvorland, da sind ja auch schon ein paar Leute verstorben dort. Das ist nicht schön, muss man sagen. Ja, da sieht man eben immer, wo das hinführt, ne, wenn sich das Klima ändert und dadurch Starkwetterereignisse, Extremwetterereignisse eben zunehmen. Ne, das wird eben langsam so ein Stück weit erfahrbar für uns, ne, im Alltag. Es ist schon sehr schlimm und das ist ja auch möglicherweise ein Grund, warum wir hier mit diesem Podcast so erfolgreich sind, Andres. Die Leute interessieren sich dafür, die Leute wollen was hören über Böden und ihre Rolle im Klimawandel. Und dann machen wir das, ja. Wie geht's dir jetzt über ein halbes Jahr hier in diesem Podcast mit dabei? Was sind so deine Gefühle, Andres?
Ich fühle mich aufgenommen und verstanden. Gut, also ich habe ja auch, es haben sich ja auch zwischendurch immer mal Leute bei mir gemeldet irgendwie und es gab viel Austausch. Ich habe eigentlich, es ist einfach alles positiv, was diesen Podcast angeht. Also es gibt hier, man kann wirklich an keiner Stelle meckern, lieber Christoph. Ja. Das muss man einfach mal sagen.
Ach Andres, es ist, wir haben tatsächlich mal ein Feedback gekriegt, wir sollen nicht immer so viel Bauchpinselei voranstellen. Aber manchmal muss es einfach sein. Ne? Es muss einfach manchmal raus, ja. Das ist einfach.
Ja. So. Also die Zuschauer sprechen ja nicht aktiv mit uns, das heißt, dann müssen wir das halt auch selber machen.
Ja, das ist richtig. Du kriegst deinen Bauch von mir auch noch gepinselt, aber erst am Ende der Folge. Erstmal musst du was leisten, Andres. Das weißt du ja, du hast heute ein tolles Thema mitgebracht unter der Überschrift heißer Haufen für kalte Tage. Ich freue mich sehr drauf. Ja. Und jetzt müssen wir auch mal ein Geheimnis lüften, Andres. Manchmal bin ich tatsächlich der Stichwortgeber, ne? Manchmal, nicht immer, aber manchmal kommt es tatsächlich vor, da wird mein Hirn, glaube ich, besonders gut durchblutet, wenn ich einen anderen Podcast zum Beispiel höre, zum Beispiel Methodisch Inkorrekt. Ja. Weiß man ja auch, ich bin begeisterter Methodisch Inkorrekt-Hörer schon seit einigen Jahren und haben uns ja auch einiges abgeguckt von denen. Und die Minkorrekt Folge 296 mit dem schönen Titel Dart Endgame, da haben sie eine Studie besprochen, die sich mit dem Dartspiel unter anderem beschäftigt und mit wissenschaftlich statistischen Überlegungen dazu, sehr interessant. Da war ein Beitrag Snackable Science eingebaut, der mein Interesse erweckte. Und da ging es, also sie moderieren das auch entsprechend an. Und falls ihr die Folge nicht gehört habt, dann mache ich das jetzt auch entsprechend. Und sage euch, ihr kriegt jetzt von mir einen Fakt präsentiert, den werdet ihr so schnell nicht wieder vergessen. Weil das wirklich, also das ist mindblowing, wie mancher sagen würde. Ich finde das wirklich enorm interessant und es ist einfach ein wissenschaftlicher Fakt. Das lässt sich alles belegen. Es geht um die Sonne und um die energetische Leistung der Sonne letztlich, ne? So, und der Fakt ist einfach folgender. Die Sonne ist energetisch gesehen ungefähr genauso produktiv wie ein Komposthaufen. Das ist der Fakt. So, Punkt. So, erstmal sacken lassen, ja, bisschen, Also Sonne, ne, das Ding, was ein paar Millionen Kilometer von uns entfernt ist und so warm ist, dass du im Sommer hier draußen rumläufst und keinen Bock drauf hast, ne, auf die Distanz, ist energetisch ungefähr genauso leistungsstark wie ein Komposthaufen. Das kann, also, kann doch nicht sein, ne? Und sie erklären das auch, sind ja zwei Physiker, hört euch die Folge unbedingt an. Ich gehe da jetzt nur ganz oberflächlich drauf ein. In der Sonne passiert ja Kernfusion. Ne? Also Wasserstoff wird zu Helium fusioniert und dabei wird Energie freigesetzt. Ne? Der sogenannte Massendefekt. Also ein Heliumatom oder ein Heliumkern ist nie so schwer wie zwei einzelne Wasserstoffkerne. Und diese Massendifferenz, die wird eben in Energie freigesetzt. Schulphysik, würde man sagen, 10. Klasse oder so. Genau, und jetzt ist es allerdings so, dass diese Kollisionen von zwei Wasserstoffatomen in der Sonne statistisch tatsächlich sehr unwahrscheinlich sind. Ne? Also statistisch betrachtet dümpelt ein Wasserstoffkern irgendwo in der Sonne rum und alle, was weiß ich, paar tausend Jahre oder so kollidiert der zufällig mal mit einem anderen. Ne? Das ist ein Grund dafür. Und das zweite ist, dass die nukleare Wasserstoffumsetzung in einem vergleichsweise kleinen Volumen der Sonne stattfindet. Das findet tatsächlich nur im Inneren der Sonne statt, auf einem Volumen, das ungefähr einem Viertel des Gesamtvolumens der Sonne entspricht. Ne? So, und da drinne wird wirklich fusioniert wie blöde, ne? Und der Rest der Sonne profitiert sozusagen nur noch von dieser Strahlung. Und das muss man ja bei solchen Dichteberechnungen eben mit berücksichtigen. Also wir haben ein relativ großes Volumen, also bei der Sonne sogar ein gigantisches Volumen. Aber in einem vergleichsweise kleinen Bereich wird nur fusioniert. Ne? Und das muss man dann eben runterrechnen auf das Gesamtvolumen. Und deswegen erzeugt rein rechnerisch ein Kubikmeter Sonne ungefähr eine Leistung von 276,5 Watt. Ja, also 276,5 Watt pro Kubikmeter erzeugt die Sonne. Jetzt Preisfrage an euch. Ein Komposthaufen liegt natürlich ungefähr in der Größenordnung. Der ist bei etwa 150 bis 200 Watt pro Kubikmeter. Also ihr seht, natürlich ist ein bisschen weniger, ne, aber es ist dieselbe Größenordnung. Ja. Und du wolltest jetzt, du hattest die glorreiche Idee, mir einführend eine Frage zu stellen.
Ja, wie man es immer so macht, ja, ganz klassisch, lieber Christoph. Was hältst du denn eigentlich von Holzheizung?
Ich antworte differenziert, wie es gute Sitte ist. Ich habe nichts dagegen, wenn jemand eine Holzheizung hat und das schon seit geraumer Zeit oder so, dass diese Person die weiter betreiben kann. In Einzelfällen und so finde ich das auch super und finde es auch schön, mal selbst an einem Kamin zu sitzen. Ne? Aber ich habe einfach aus ökologischen und systemischen Gründen was dagegen, dass Holzheizungen in der heutigen Zeit als grün bezeichnet werden und auch noch, dass die Neuanschaffung von Holzheizungen auch noch promotet oder sogar subventioniert wird. Wenn ihr euch fragt, warum ist das so? Warum hat dieser Mann so einen Hass auf Holzheizung? Dann hört bitte mal in Zollcast Folge 17 mit dem Titel Holzofengate hinein. Da Maya war damals noch Ensemblemitglied und der Maya habe ich da einiges über meine Ansichten zu Holzheizungen erklärt. Aber ja, das ist meine Meinung zur Holzheizung, Andres. Und das Ganze vor allem, ich spiele nochmal auf die Gegenwart ab, ne? Also das Promoten neuer Holzheizungen finde ich vor allem deshalb wenig sinnvoll, weil wir ja technologieoffen sind, wie eine Regierungspartei immer sagen würde in der heutigen Zeit, ne? Und weil es doch technologisch andere Möglichkeiten geben muss, die Häuser warm zu bekommen, als Wälder abzuhacken oder noch schlimmer, sogar Kurzumtriebswälder erst anzulegen, um eben Holz zu produzieren. Das ist mein Gedanke dabei. Und ich hoffe, Andres, dass du meinen Zorn jetzt etwas dämpfen kannst diesbezüglich.
Das hoffe ich auch, lieber Christoph. Auch ich sehe das differenziert. Ich glaube, das Hauptproblem, wo du drauf stößt, ist ja tatsächlich die Verbrennung. Ist das richtig?
Ja, richtig.
Die Verbrennung. Weil bei der Verbrennung entstehen Packs, bei der Verbrennung entstehen Dioxine und auch noch alles andere, was so an Aschen und sowas irgendwie dann durch die Gegend fliegt. Feinstaub ist ja auch immer so ein Thema, was in dem Zusammenhang genannt wird. Aber Es gibt natürlich noch eine andere Art von Holzheizung. Und wie der Titel ja schon so ein bisschen darauf hindeutet, und du hast es ja eben auch schon am Rande erwähnt, es gibt noch ein System, das nennt sich Kompostwärmerückgewinnungssystem auf Klug oder Biomeiler in der Umgangssprache. Und da möchte ich gerne heute ein bisschen was drüber erzählen. Es ist letztendlich so, Biomeiler, das sind letztendlich große Komposthaufen, wenn man so möchte. Und ich komme ja aus einer Tüftlerfamilie. Mein Vater ist auch immer sehr aktiv beim Tüfteln gewesen oder ist es auch immer noch. Und der hat irgendwann mal einen Biomeiler in meinem Heimatort, wo ich herstamme, gebaut. Und hat den auch zum Laufen gebracht und hat das ganze System so ein bisschen entwickelt, dass da alles nicht so ganz hundertprozentig funktioniert. Aber diese Idee, aus verrottendem Material Wärme zu gewinnen, ohne sie dabei zu verbrennen, das ist ja der entscheidende Punkt, also Giftstoffe zu produzieren, das hat mich immer begeistert. Und ich habe eigentlich, seit ich hier zu Hause den Hof übernommen habe, immer gedacht, das muss auf jeden Fall hier fester Bestandteil unseres Heizungssystems werden. Naja, und wie Christoph eben schon angedeutet hat, das ist es jetzt inzwischen auch. Das heißt, ich habe hier einen mittelgroßen Biomeiler auf unserer Kompostplatte stehen. Und meine eigentliche Motivation war dabei tatsächlich gar nicht, die Wärme zu gewinnen, sondern der Kompost, der entsteht, den brauche ich nämlich für unsere Trüffelplantagen. Da können wir aber ein anderes Mal nochmal drüber reden. Das ist eigentlich der Bodenteil von der ganzen Geschichte. Bevor ich jetzt aber so ein bisschen auch mal ins Detail gehe und darüber erzähle, wie das Ganze funktioniert und aufgebaut ist hier bei uns, möchte ich gerne noch zwei Studien dazu vorstellen. Das Ganze ist natürlich nämlich auch wissenschaftlich schon längst untersucht. Es gibt eine ganze Anzahl wissenschaftlicher Studien dazu, weit über 20.000 Studien insgesamt. Auf Englisch heißt das System Compost Heat Recovery System. Und ich habe hier zwei Studien von Malesani et al. Das ist eine Italienerin, scheint eine Arbeitsgruppe zu sein, die insgesamt in dem ganzen Bereich sehr viel forscht. Wie gesagt, es sind zwei Studien. Die eine heißt An Alternative to Produce Renewable Heat and Promoting Ecosystem Services. Und die andere heißt Global Warming Potentials Impact Estimation and Comparison Through a Life Cycle Assessment Approach. Geht bei beiden eben um die Compost Heat Recovery Systems. Und genau, da gucken wir jetzt mal ein bisschen rein. Wenn ihr euch die Studien anguckt, die sind natürlich bei uns in den Shownotes verlinkt und sind auch sehr schön bebildert. Also das heißt, wenn ihr euch ein schönes Bild machen wollt, wie so ein Biomeiler aufgebaut ist, dann könnt ihr da reinschauen. Letztendlich ist erstmal die große Frage, was für Vorteile bietet so ein System? Ja, also man muss das wieder in einen Kontext setzen. Wenn man sich also die üblichen Wärmeerzeugungssysteme anguckt, also das heißt Heizöl, Erdgas, Strom, also Wärmepumpen, jetzt gerade aktuell ein großes Thema, Solarthermie natürlich, dann produzieren wir eine gewisse Menge an CO2 und daran können wir im Prinzip messen, wie gut diese Systeme für das Klima sind oder eben auch nicht. Und dabei sprechen wir dann eben über die CO2-Äquivalente. Und ich glaube, da haben wir auch schon eine Folge zu gemacht, richtig, Christoph?
Ja, beziehungsweise die Svenja hat auch eine Folge schon dazu gemacht, zumindest zu den ganz grundlegenden Dingen. Zum Beispiel Folge 74, das 1x1 der Klimabilanzierung.
Genau. Also das heißt, vielleicht hört ihr euch die vorher nochmal an, bevor ihr hier jetzt weiterhört. Insgesamt bietet der Biomeiler aber für den Privatbereich vor allem Vorteil. Ja? Also das heißt, wir sprechen, ich weiß, Christoph wird jetzt sagen, okay, ist keine erneuerbare Energie. Ich würde sagen, es ist eine erneuerbare Energie, ja, weil wir etwas produzieren, was immer wieder entsteht. Aber das ist nur ein Wort, ja. Es ist aber auf jeden Fall eine dezentrale Versorgungseinheit. Es spart mit der Zeit sehr stark Kosten ein, im Vergleich zu anderen Systemen immer. Reduziert CO2, ja, wirkt als Bodenverbesserer und kann halt in einen Kreislauf, in eine aktive Kreislaufwirtschaft eingebunden werden, sage ich mal. Da komme ich gleich noch ein bisschen im Detail drauf. Und eine der Studien weist auch noch darauf hin, dass aufgrund von weniger Emissionen, die ausgestoßen werden, also das heißt, es sind insgesamt, es wird kein Feinstaub ausgestoßen, es wird weniger CO2 ausgestoßen, hat es auch noch positive Auswirkungen auf die Gesundheit im direkten Umfeld dieser Biomeiler. Ja? Dagegen steht, wenn man sich die Sachen anguckt, der Platzbedarf. Das ist, glaube ich, so das größte Problem. Ich weiß gar nicht mehr, Christoph, als du mich besucht hast, stand da schon das Grundgerüst des Biomeilers?
Nein, nein. Da nein. steht da, also dein Biomeiler steht jetzt in deiner Einfahrt, ne?
Genau, steht im Prinzip in meiner Einfahrt. Das heißt, da ist im Prinzip in der Einfahrt, auf der einen Seite ist die Kompostmiete gewesen. Und da, wo früher eben meine Großeltern den Mist hingebracht haben, der dann auch verrottet ist, da steht jetzt der Biomeiler. Da komme ich auch gleich nochmal drauf, warum das der absolut richtigste Platz für den Biomeiler ist. Aber er ist eben recht groß. Also das heißt, insgesamt hat er knapp 22 Quadratmeter, nimmt er ein. Also es ist schon eine Größe, ja. Das heißt, ich sag mal, jemand, der eine Holzheizung hat, der hat natürlich das gleiche Problem, weil auch das Holz muss gelagert werden. Das heißt, dementsprechend, das könnte man natürlich jetzt austauschen. Aber jemand, der vielleicht nur eine Wärmepumpe hat, die vielleicht einen halben Quadratmeter Fläche einnimmt, da ist es natürlich ein kleiner Unterschied, sage ich mal. Es ist auch ein Problem, der Biomeiler hat eine begrenzte Heizleistung, wie du ja eben schon gesagt hast. Wir haben im Prinzip eine gewisse Menge, eine Wattmenge an Energie, die der Kompost abgibt, und der Biomeiler ist letztendlich ein Kompost, der gibt also auch eine gewisse Menge ab. Darüber hinaus geht halt nicht mehr. Ja, das ist auch noch so eine Problematik. Und wir haben einen sehr großen Aufwand, ihn auf- und wieder abzubauen. Kann ich vielleicht einfach gleich nochmal was aus der Praxis zu erzählen. Das ist, glaube ich, am klügsten. Was man auch immer nicht vergessen darf, jeder, der einen Kompost hat, weiß das, ein Biomeiler, der riecht natürlich nach Kompost. Ja, also das heißt, der verrottet, dabei entstehen natürlich auch Gase, auch Treibhausgase, keine Frage. Und die riecht man natürlich auch. Und je nachdem, wie die Zusammensetzung ist, kann es halt auch mal ein bisschen deftiger riechen. Ja, es gibt auch Biomeiler, die sind mit Pferdemist zum Beispiel durchmischt. Die riechen dann schon recht intensiv. So, jetzt ist aber natürlich die ganze Geschichte mit der CO2-Bilanzierung. Also, der Biomeiler an sich gilt erstmal als CO2-Senke. Nur als eine kleine CO2-Senke, aber tatsächlich als CO2-Senke. Und dabei wird mit einbezogen, dass er natürlich, sag ich mal, die fossilen Energieträger ersetzt. Ja? Also das heißt, er spart aktiv Öl und Gas ein. Er ist halt gleichzeitig auch noch ein Mineraldünger, oder nein, er ist kein Mineraldünger, sondern er ersetzt einen Mineraldünger. Das heißt, wenn wir ihn später auf die Felder aufbringen, heißt das, wir können Mineraldünger einsparen. Bei der Produktion des Mineraldüngers entsteht natürlich auch CO2. Das sparen wir auch ein. Und damit ist er letztendlich in etwa vergleichbar mit Solarthermieanlagen, ja, also vom CO2-Level her. Ist also nicht komplett, wie sagt man das, komplett CO2-neutral, aber hat schon einen großen Vorteil gegenüber fossilen Anlagen. Ja, also wieder das Ganze im Kontext sehen. Das Spannende für die Bodenkunde an der ganzen Geschichte, hatte ich ja am Anfang schon erwähnt, das ist natürlich der Kompost, der am Ende rauskommt. Ja, also das heißt, wenn wir eine Kreislaufwirtschaft haben, sagen wir mal, wir hätten jetzt einen landwirtschaftlichen Betrieb. Der landwirtschaftliche Betrieb hätte zum Beispiel Hecken um seine Felder, Äcker und Grünflächen drumherum. Die müssen regelmäßig geschnitten werden. Es fällt also automatisch eine gewisse Menge an Häckselgut an. Und wir würden dieses Hexelgut dann für den Biomeiler nutzen und würden am Ende den Kompost aus dem Biomeiler wieder auf die Äcker ausbringen. Hätten wir also ein geschlossenes System, wo wir automatisch in dem Boden eine gewisse Anreicherung an CO2 haben, beziehungsweise an Kohlenstoff, an CO2 natürlich nicht. Aber das heißt, wir hätten da ein System, was gut funktionieren würde. Und auch wenn wir zum Beispiel Abfallholz nutzen würden, das heißt, wenn wir jetzt normalen Straßenschnitt haben, zum Beispiel aus Verkehrssicherungsbereichen, ja, wenn wir an der Bundesstraße sind, da fällt jedes Jahr fallen große Mengen an Holzschnitzeln letztendlich an. Die werden normalerweise in Kompostierungsanlagen gebracht. Und da findet ja etwas Ähnliches statt, die werden dort kompostiert, teilweise findet auch da eine Wärmerückgewinnung statt, also es ist dann auf einer industriellen Ebene und das ist natürlich auch ein Bereich, wo das funktioniert. Das ist dann halt eher interessant für Städte oder große Kommunen, wo man dann halt über Fernwärme das Ganze wieder nutzen kann. Das heißt, wenn wir das nochmal kurz zusammenfassen, die Studien, die wir uns jetzt gerade, die ich jetzt gerade vorgestellt habe, mehr oder weniger, die deuten einfach ganz klar darauf, dass wir Biomeiler im privaten Bereich vorteilhaft nutzen können, mit ein bisschen größerem Platzbedarf. Es gibt natürlich noch einen zusätzlichen Punkt, der negativ ist zum Platzbedarf, und das ist, dass der Biomeiler niemals als alleinige Heizung funktioniert. Ja, das heißt, die Menge an Wärme, die der Biomeiler produziert, und das erzähle ich auch gleich noch mal ein bisschen genauer, wenn ich auf unseren Biomeiler eingehe, die reicht einfach nicht aus, um ein komplettes Haus damit zu heizen. Ja, also das heißt, ich müsste viele Biomeiler aneinander koppeln, um tatsächlich so eine große Wärmemenge zu produzieren, dass ich damit das ganze Haus beheizen könnte. Ja. Letztendlich ein Biomeiler läuft so, man sagt immer 12 bis 15 Monate. Das heißt, ich kann, wenn alles gut läuft, zwei Heizsaison überbrücken oder mein Heizungssystem unterstützen. Und es liefert ungefähr 60-80% der Wärme, die wir so für ein Haus brauchen. Vorausgesetzt, wir sind in einem aktuellen Baustil, sag ich mal, also die Häuser sind gedämmt, haben nicht zu hohe Wärmeverluste, neue Fenster, pipapo, das ganze Programm. Also im Prinzip das, wie wir uns das optimale Haus momentan vorstellen. Wenn wir jetzt ein altes Bauernhaus haben, dann geht natürlich der prozentuale Anteil runter, ja. Also das heißt, wenn ich, wir haben jetzt ein relativ altes Haus hier, da ist die Dämmung noch nicht so weit, die Fenster sind schon älter, das Dach ist noch nicht gedämmt, da gehe ich jetzt davon aus, dass ich vielleicht so 40% ungefähr mit dem Biomeiler zuheizen kann, beziehungsweise Heizungskosten reduzieren kann. Genau. Und das ist sozusagen diese ganze Systematik Kompost, Heizungs, Kompost, Wärme, Rückgewinnungs, jetzt habe ich dieses Wort auch, naja, Christoph, du weißt, was ich meine, Biomeiler eben. Genau. Die Studien sprechen sehr positiv darüber, ja. Also auch wenn man sich so mal ein bisschen umguckt bei den weiteren Studien, die es alle noch so gibt, da wird das immer sehr positiv gesehen. Und auch der Kompost, der letztendlich aufgebracht wird auf die Äcker, hat natürlich einen positiven Einfluss, weil er eben das, was in den Äckern häufig fehlt, eben draufbringt, und das ist eben Kohlenstoff. Ja? Das heißt, wir können einfach sehr viele positive Effekte davon nutzen. Jetzt muss man sagen, lieber Christoph, du wohnst in Leipzig in einem Mehrfamilienhaus. Echt? Mit Grundstück. Ist da ein Grundstück bei?
Ja, ein vergleichsweise kleines natürlich, ne?
Ja. Genau. Also das heißt, für Stadtwohnungen ist es natürlich eine schwierige Geschichte. Ja. Ja? Also ich bin natürlich hier auch in einer absoluten Luxussituation, dass Platz kein Thema bei mir ist. Also das heißt, für den gewöhnlichen Wohnungs- und Hausbewohner, sage ich mal, ist der Biomeiler natürlich nicht unbedingt das Mittel der Wahl. Ja, aber sobald man halt einen kleinen Garten dazu hat, kann man natürlich diese ganze Geschichte auch mal für sich überlegen, ja. Ob ihr da tatsächlich Lust drauf habt, das könnt ihr natürlich nach meinem Praxisteil hier jetzt auch noch entscheiden, worüber ich jetzt erzähle, weil ich habe den Biomeiler ja dieses Jahr nun mal aufgebaut Und neben den Vorteilen, die ich jetzt genannt habe, gibt es auch noch ein paar weitere eindeutige Nachteile. Fangen wir aber mal vorne an. Der Aufbau, ja. Also das heißt, wenn man sich das überlegt, ihr habt jetzt natürlich alle entweder so ein Paper aufgemacht oder seid auf den Wikipedia-Link gegangen, den ich euch bei dem BioMiler in den Shownotes reingehängt habe. Und ihr habt jetzt also ein Bild von dem BioMiler vor euch oder ihr habt es vielleicht auch im Kopf. Außenrum ist in irgendeiner Weise eine Begrenzung, ja. Ob das jetzt in meinem Fall ist ein alter Bauzaun, den ich genutzt habe, ja, den ich sozusagen außen drum rum gespannt habe. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, das Innere aufzubauen. Normalerweise könnte man jetzt innen anfangen, mit Strohballen einmal eine Mauer oder eine Dämmung zu bauen. Und da wird innen drin einfach Häckselgut, Hackschnitzel oder auch grobe Holzspäne werden aufgeschichtet, immer in Lagen. Und nach einer gewissen Lagerungshöhe, in meinem Fall war das 1 Meter, kommt ein Wärmetauscher rein. Ja, das ist einfach ein Rohr, was durch das Wasser läuft und das Wasser erwärmt sich im Inneren und fließt dann warm im Optimalfall wieder zurück zum Haus. Ich habe bei mir 2 Wärmetauscher verbaut. Das heißt, ich habe einmal nach 1 Meter und einmal nach 1,50 Meter 2 Wärmetauscher, wie sagt man das, Spiralen in dem BioMiler liegen. Und bin bei ungefähr 2 Meter, 2,20 Meter Höhe. Und obendrauf habe ich dann noch so ein bisschen Dämmmaterial gepackt. Das ist im Prinzip der grobe Aufbau. Also gar nichts Komplexes eigentlich. Jetzt ist so ein bisschen die Problematik, dass man eigentlich sagt, der BioMiler muss halt innerhalb von wenigen Tagen aufgeschüttet werden. Ja? Also das heißt, das Häckselmaterial muss eigentlich zur Verfügung stehen, möglichst frisch, soll nicht älter als 3 Monate sein. Und dann wird das aufgeschüttet, möglichst an einem Tag, und dann läuft das Ganze. Das habe ich zum Beispiel bei mir schon nicht geschafft, einfach weil ich das alleine gemacht habe. Ja, ich habe hier zwar meinen Trecker stehen, aber der ist natürlich, muss auch bedient werden. Also das heißt, ich kann halt nur auf dem Trecker sitzen oder schaufeln. Dementsprechend hat es einfach länger gedauert, länger als 3 Monate sogar. Und ich habe dann die Problematik gehabt, dass der BioMiler, als er stand, keine Temperatur geliefert hat. Ja, das heißt, zwischendurch hatte er da mal so 50 Grad und dann kam wieder neues Material drauf und dann ist der Prozess wieder abgesackt. Und dadurch kam es letztendlich, dass als der BioMiler fertig war, ich den aktivieren musste. Ja, das heißt, auch das ist so eine Sache, das muss man natürlich wissen, damit der BioMiler dann am Ende läuft. Ich habe also einen großen Kanister mit sehr viel Zucker und Bier und ein bisschen Kompost gemischt, habe den einen Tag in die Sonne gestellt und habe damit einen Aktivator für den BioMiler gebaut oder gemischt und habe ihn dann darüber ausgebracht und dadurch ging es dann so richtig los im Inneren.
Andres, ja? Du hast ernsthaft Bier weggeschüttet. Ist das dein Ernst?
Ja, es war sehr altes Bier, muss ich sagen. Es war sehr altes Bier, lieber Christoph.
Ist egal, das muss ich rausschneiden, Andres. Das können wir hier nicht bringen im Podcast.
Mein Herz hat auch ein bisschen geblutet dabei. Aber letztendlich, ich habe mich dann überwunden. Und es hat auch sehr gut funktioniert. Also die Temperatur ist daraufhin auf knapp 50 Grad gestiegen. Ja, also von ungefähr 25 Grad auf knapp 50 Grad. Und läuft seitdem sehr stabil, ich sag mal so zwischen, 38 und 50 Grad. Ja, das ist so der Bereich, in dem das Ganze pendelt. Das ist aber gleich ein weiteres Problem. Ich habe halt zwar relativ konstant Wärme, die er produziert, ich muss aber eine Steuerung haben, die versteht, wann kann ich aus dem BioMiler Wärme abnehmen und wann nicht. Weil, es ist ganz logisch, es ist ein bakterieller Prozess, der da abläuft. Wenn ich zu viel Wärme entnehme, was passiert dann, lieber Christoph?
Ja, wenn du zu, dann fehlt den Mikroorganismen ihr mollig warmes Klima und sie verenden auch. Ja?
Genau. Das heißt, ich stoppe diesen Prozess. Mhm. Man sagt immer, unter 40 Grad soll man keine Wärme mehr abnehmen, weil dann sind die sozusagen in so einem Bereich, wo sie sich erstmal wieder einregeln müssen. Das heißt, ich kann Wärme abnehmen zwischen 40 und 50 Grad oder ich hoffe halt, dass es irgendwann vielleicht noch mal ein bisschen wärmer wird. Das wäre ganz schön. So 55 Grad, das wäre eine gute Temperatur. Mit dieser ganzen Geschichte speise ich letztendlich zwei Wärmespeicher. Das heißt, das warme Wasser läuft in zwei Wärmespeicher, wird dort nochmal zwischengespeichert und von da aus kann ich es dann ins Heizungssystem bringen. Jetzt läuft das Ganze ungefähr seit 6 Wochen stabil, ja. Und ich rechne damit, dass ich bis Ende des Jahres, vielleicht bis in den Januar sogar, den Biomeiler betreiben kann. Wie gesagt, das ist nicht der allergrößte. Insgesamt sind es halt, ich hatte vorhin gesagt, 22 Quadratmeter oder sowas in die Richtung, sagen wir mal, sind dann vielleicht effektiv 44 Kubikmeter, ne? 2 Meter hoch, an der einen Stelle vielleicht ein bisschen höher, mal ein bisschen tiefer. Und das heißt, ich rechne jetzt einfach mal damit, dass er bis zum Ende des Jahres hält. Da fängt schon das zweite Problem an. Wann ist es kalt in Deutschland, lieber Christoph?
Es ist kalt im Winter.
Bist du dir sicher?
Nee, genau.
Das ist genau der Punkt. Man muss sich genau überlegen, wann man den Biomeiler startet, weil wenn man ihn dann zum falschen Zeitpunkt startet, so wie ich das dann gemacht habe natürlich, dann hat man vielleicht im Winter gerade die Zeit, wo man den Biomeiler tauscht. Ja, das ist sozusagen der Worst Case eigentlich. Also optimalerweise fängt man im Oktober an. Ja, und dann läuft der halt irgendwie für 15 Monate. Das heißt, man hat tatsächlich ein bisschen Vorlauf. Dann kommt der Winter, dann kommt der Sommer. Und dann schafft man vielleicht den nächsten Winter auch noch. Oder man sagt halt sicherheitshalber, okay, im Oktober kommt halt der nächste. Wenn man das halt nicht macht, dann hat man im Sommer schönes warmes Wasser und im Winter heizt man halt mit dem, was man halt an Heizung hat. Ja, also auch das ist eine Problematik, mit der man sich vorher auseinandersetzen muss. Jetzt ist es so, lieber Christoph, du weißt natürlich, wann laufen bakterielle Prozesse ab? Also was ist die Grundvoraussetzung dafür? Ich weiß, wir wollten diese Fragen eigentlich nicht etablieren, aber jetzt muss ich es leider doch machen.
Ja, und ich fühle mich auch nicht schlecht dabei, Andres, weil ich genau weiß, wenn ich jetzt sage, Andres, ich weiß es nicht, was nicht stimmt, aber wenn ich das sagen würde, dann wäre das nicht schlimm, ne? Weil wir können darüber reden, ne? Es geht darum, einfach nur festzustellen, ob man inhaltlich fortfahren kann oder nicht. Wann laufen bakterielle Prozesse ab? Na, erstens mal, wenn es eine Nahrungsgrundlage gibt, ne? Also wird ja immer irgendwas umgesetzt, ne? Und wenn es auch ausreichend feucht ist, ne? Also es muss beregnet werden.
Genau. Es muss immer ausreichend feucht sein. Also das heißt, sobald man den Biomeiler aufgeschüttet hat, folgt eine Periode, in der man ihn gut durchfeuchtet, sagt man. Ja, also das heißt, ich bringe so viel Wasser von oben auf, bis das Wasser unten wieder rauskommt. Ja, dann ist er gut durchfeuchtet und das macht man über mehrere Wochen, bis er halt richtig saftig ist. Ja, und ich hatte ja vorhin schon gesagt, es gibt das Problem mit der Kompostmiete. Was heißt das Problem? Es ist der optimale Standort. Man kann sich überlegen, das Wasser fließt dadurch und in diesem ganzen Holz, ja, da sind natürlich jede Menge Gerbstoffe drin. Und diese Gerbstoffe und natürlich auch organische Säuren, die sorgen dafür, dass dieses Wasser, wenn es unten rauskommt, so richtig schön dunkelbraun ist. Ja, also das heißt, es findet, während das Wasser durchläuft, schon ein Verrottungsprozess statt und das Wasser wird angereichert mit Gerbstoffen und organischen Säuren. Und diese dürfen natürlich auf gar keinen Fall auf den Boden kommen. Ja, weil wenn das durch den Boden durchläuft und ins Grundwasser kommt oder auch ins Oberflächenwasser, das spielt eigentlich keine Rolle, dann sagen alle Molche, die in der Gegend sind, auf Wiedersehen und graben sich ein tiefes Grab und verscharren sich selber, weil das ist natürlich für die ganz furchtbar. Ja? Also das heißt, man muss auf jeden Fall sicherstellen, wenn man so einen Biomeiler baut, dass das Wasser aufgefangen wird. Und dann ist es letztendlich so, ich habe es jetzt so gemacht, ich habe sehr stark verdünnt und habe es gekalkt. Ja? Das heißt, ich habe die Säure im Prinzip neutralisiert und dann habe ich es vergären lassen, also so wie man das normalerweise eben auch mit Wasser, was von der Mistplatte kommt, macht. Ja? Und irgendwann kann man halt so ein bisschen testen und dann ist es tatsächlich eigentlich ein sehr gutes Gießwasser für den Garten. Ja? Also das heißt, sobald das Ganze neutralisiert ist und die Prozesse, also die Gerbsäure abgebaut ist, kann man es dann wieder nutzen, aber es dauert einfach. Ja? Das heißt, man muss dieses Wasser auffangen, man muss es behandeln und man muss sich vor allen Dingen vorher Gedanken darüber machen, was und wie und wo man das Ganze macht. Ja? Weil es sind dann doch erhebliche Mengen an Wasser, die dann anfallen. Ja? Also ich sag mal so 200 bis 400 Liter ungefähr. Ja? das ist natürlich schon eine große Menge.
Hast du schon mal drüber nachgedacht, eigentlich, wo du jetzt schon literweise Bier da reingekippt hast, dass du das Zeug auch trinken könntest?
Ja, jetzt könnte ich es wahrscheinlich auch trinken mit dem ganzen Bier drin und dem Zucker auch noch dazu. Das ist wahrscheinlich hundertprozentiger Schnaps am Ende des Tages. Nee, Schnaps ist destilliert, aber naja, ist ja auch egal. Also die Bäume in meinem Garten haben sich inzwischen auch schon sehr darüber gefreut. Es ist natürlich auch so, die ganzen organischen Stoffe, es sind natürlich letztendlich die Ausgangsmaterialien für Huminstoffe, die da auch transportiert werden. Und das ist natürlich für den einen oder anderen Baum auch wieder interessant. Also neben den Bäumen war das natürlich auch ganz hervorragend für die Johannisbeeren und die Heidelbeeren in meinem Garten. Die haben sich auch sehr darüber gefreut, weil die mögen natürlich so einen leicht sauren pH-Wert. Also das heißt, ich habe jetzt abgestimmt, ich bin bei 6,5. Das ist also optimal für die ganz leicht saure Flora des Bodens, die wir alle gerne mögen. Okay, das war der Teil Wasser, was durch den Biomeiler fließt. Jetzt ist es so, das Ganze, habe ich ja vorhin schon angesprochen, hat eben die Problematik, wir haben jetzt diesen wunderbaren Biomeiler stehen, ja, wir haben unsere Fläche schön gemacht und so weiter und wir haben es an unser Heizungssystem angeschlossen. Lieber Christoph, wie du weißt, ich liebe solche Sachen ja auch selber zu machen, ob das jetzt gut oder schlecht funktioniert, ist wieder was anderes. Und jetzt brauche ich noch ein anderes Heizungssystem, ja. Das ist natürlich super ärgerlich, weil du hast mir verboten, dass ich hier eine Holzheizung hinsetze. Ja, also das heißt, Holzheizung scheidet aus. Heizöl will ich auch nicht. Gas will ich auch nicht. Ja, und da ist es ganz, ganz nett, dass vor einiger Zeit jemand darauf gekommen ist, lieber Christoph, und das würde dich jetzt richtig doll begeistern, weil das schließt nämlich dein Problem mit der Holzheizung. Einfach eine Wasserwärmepumpe, eine Wasser-Wasser-Wärmepumpe anzuschließen, ja. Also das heißt, das Upgrade für dieses ganze System ist einfach, den Biomeiler direkt mit einer Wasser-Wasser-Wärmepumpe zu verbinden. Und das wird vor allen Dingen tatsächlich auf landwirtschaftlichen Betrieben empfohlen, ja. Also das heißt, die Leute, die zum Beispiel die Mistplatte noch aktiv nutzen oder auch, keine Ahnung, sag ich mal, einen Stall haben, ja, wo regelmäßig eben Mist anfällt, der ja auch verrottet und Wärme produziert, da lohnt es sich richtig doll, eine Wärmepumpe mit einzubauen in das ganze System und diese Wärme sozusagen permanent zu entnehmen und dann wieder mit Speichern auch aufzufangen. Naja, wir wollen jetzt nicht zu tief in das technische Thema Heizung einsteigen, aber das schließt natürlich tatsächlich das System. Ja? Das heißt, wir können aus dem Biomeiler Temperaturen von, sage ich jetzt mal, dauerhaft vielleicht 35 Grad rausziehen. Da wird dann eine Wärmepumpe dran angeschlossen. Die produziert das ganz heiße Wasser für uns, arbeitet ja effektiv. Also das heißt, der Umsetzungsfaktor sagt mir immer so 1:3 bis 1:5. Das heißt, wir bringen 35 Grad rein, sage ich jetzt mal, und kriegen vielleicht 65 Grad raus. Ja? Und damit können wir natürlich auch diese ganzen alten Häuser, so wie unseres hier zum Beispiel, mit einem Biomeiler sehr effektiv beheizen. Ja? Und wie gesagt, am Ende kommt halt auch noch wunderbarer Kompost bei raus. Also das ganze System ist toll. Ich bin immer wieder begeistert, wenn ich mich damit auseinandersetze. Wir sind noch nicht ganz so weit, aber ich glaube, vielleicht wenn wir nächstes Jahr unser Soilcast-Treffen hier machen, dann könnte es sein, dass wir schon so weit sind und dass hier alles so aufgebaut ist.
Andres, ich teile deinen Optimismus. Allerdings, nächstes Jahr ist wieder DBG-Jahrestagen. Da müssen wir dann die anderen überzeugen. Aber ich komme auf jeden Fall vorbei. Und ich muss jetzt, nachdem du die Details, auch die technischen Details hier ausgebreitet hast, mich mal mit dir schimpfen. Ja, warum? Ganz ehrlich, wenn du Unmengen an altem Bier rumstehen hast, ne? Und gleichzeitig Not besteht, so ein 44 Kubikmeter Häcksel-Pferdemist-Biomeiler aufzuschichten. Ne? Warum rufst du mich da nicht an, Andres, und sagst, pass auf, Christoph, nimm dir mal eine Woche Urlaub. Du hast hier Bier und hier hast du Hackschnitzel, mache das mal. Ja? Wäre ich sofort vorbeigekommen. Keine Frage, ne? Dann hätten wir halt nur mit Zuckerwasser aktivieren können, aber auch das hätte ja vielleicht auch was gebracht. Ja? Andres, es ist ein hochinteressanter Einblick. Ich habe den Biomeiler noch nicht gesehen. In knapp, naja, 2,5 Wochen werden wir uns bei dir ja treffen auf dem Hof. Mhm. Und da werde ich ihn ausführlich begutachten. Ich nehme mal an, für die sozialen Medien ist dann auch das ein oder andere Bild drin. Und ich muss sagen, ich bin da komplett ahnungslos jetzt reingegangen. Ich habe halt nur diesen Fun Fact, Komposthaufen, Energiedichte ist ungefähr vergleichbar mit der Sonne, habe ich jetzt mal aufgenommen und finde es faszinierend, was man damit alles machen kann. Weißt du, oder kann man das sagen, wie alt diese Technologie ist? Wie lange werden Biomeiler schon eingesetzt? Hast du da eine Idee?
Ja, also es gab, das ist, naja, man muss sagen, es ist natürlich auch wieder so ein Mythos, der sich ausbreitet, ja, aber der erste Biomeiler ist angeblich in den 70er, Anfang der 70er Jahre gebaut worden von einem Franzosen, witzigerweise auch wieder ein Förster, ja, irgendwie deutet alles immer auf diese Förster hin, ich weiß auch nicht, was mit denen los ist. Und ich glaube, ich spreche den Namen wahrscheinlich falsch aus, aber der hieß Payne oder ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Er wird auf jeden Fall so geschrieben. Genau, der hat einen Schichtstufen Biomeiler gebaut. Das ist nochmal ein bisschen anders vom System her, aber hat viel mit Verdichtung zu tun sozusagen. Aber im Grunde ist das Konzept dasselbe. Genau. In dem Paper, ich glaube sogar in beiden Papern ist das Buch, das er daraufhin geschrieben hat, auch als Quelle angegeben. Also das heißt, das können wir natürlich auch einfach nochmal in die Shownotes packen, lieber Christoph.
Ja, ich bin ein großer Freund davon, ganz viel in die Shownotes zu packen, Andres, das weißt du ja. Ich muss sagen, ich bin begeistert, weil was kommunale Wärmeversorgung angeht, habe ich tatsächlich in meinem Studium mal einen Studienvortrag ausgearbeitet und vor einem Auditorium in einem Modul gehalten, das Climate Change hieß, das weiß ich noch. Mhm. Und da habe ich mich allerdings beschäftigt mit Wasserstoff als Energieträger und was viele ja auch nicht wissen, also hatte ich neulich auch ein Gespräch mit einem Landwirt oder so, keine Ahnung, der mit der groben Fehlvorstellung reingegangen ist, zu sagen, okay, wenn du Wasserstoff erzeugen willst, dann brauchst du immer Wasser, ne? Und das ist ja so ein Hauptargument zu sagen, okay, elektrolytische Wasserspaltung, ne? Ist ja blöd, weil weder haben wir genügend Strom noch genügend Wasser. Aber weit gefehlt, mein lieber Freund. Denn Wasserstoff kann man auch mikrobiell erzeugen. Also es gibt mikrobielle Kulturen, die in Biogasanlagen fähig sind, auch recht effizient. Also da kommt dann nie reiner Wasserstoff raus, sondern müsste ich jetzt aus dem Ärmel schütteln, aber so 30% Wasserstoff ist dann vielleicht dabei, neben Methan und was da noch so rausfällt, ne? Und es gibt auch technische Möglichkeiten, diesen Wasserstoff dann sauber abzutrennen. Und da bin ich eben damals schon drauf gestoßen, dass das ja für die Energiewende, die wir gerade zwangsläufig mitmachen, und Leute, da bringt so nichts da draußen, also das unterstelle ich jetzt den Hörerinnen und Hörern nicht, aber so manche Leute fahren ja politisch immer ganz große Agenden, ne? Und wir haben ja andere Sachen im Kopf, ne? Da bringt so nichts jetzt gegen Erneuerbare zu schimpfen oder so, aber die Energiewende ist einfach gerade im Gange und da kann man auch nichts gegen machen. Es bringt nichts, sich dagegen zu stemmen, sondern wir müssen uns da jetzt mit der Frage beschäftigen, wie wir fernab von fossilen Energieträgern unsere Energieversorgung gestalten. Das ist da einfach mal ein Fakt, ne? Und da ist ein wichtiger Lösungsansatz, gerade im ländlichen Raum, in dem du ja wohnst, eben die dezentrale Energieversorgung, ne? Also von einzelnen Dörfern. Ja. Und deswegen finde ich das so interessant, hier nochmal so eine Energiequelle aufgezeigt zu bekommen, die möglicherweise einige Leute noch gar nicht auf dem Schirm haben. Ne? Und das ist, glaube ich, die Leistung, die du hier heute mitgebracht hast oder vollbracht hast. Auch aus der Alltagserfahrung heraus, ne? Wenn ihr einen Kompost habt, und ich war auch einige Jahre lang Kleingartenbesitzer hier in Leipzig, ne? Wenn du im Winter in deinen Kleingarten kommst, um mal nach dem Rechten zu sehen, ne, und merkst dann so, natürlich keine Heizung und es wird dann furchtbar kalt, ne? Handschuhe ausziehen und mit den Händen mal in den Komposthaufen rein. Da siehst du, was das bringt, ne? So, da kannst du dich wunderbar dran aufwärmen, ne? Gerade wenn du so Grasschnitt, die letzte Maat sozusagen, ne, da auf dem Haufen liegen hast und so. Das ist unglaublich warm, ne? Und das nicht als Energiequelle zu nutzen, das ist doch einfach wahnsinnig, ne? Zumal du damit, wie du ja auch gesagt hast, im kommunalen Kontext hervorragend Kreislaufwirtschaft betreiben kannst, ne? Ja, ein anderes, das ist ja möglicherweise auch, also jetzt im kleineren Maßstab, ne? Du hast, also ich will mal so sagen, deine landwirtschaftliche Fläche, die noch zu deinem Gehöft gehört, die ist ja auch verpachtet, nehme ich mal an, ne? Oder die wird ja, nehme ich mal an, beackert, ne? Aber für Leute mit einem größeren Garten, wo eben auch regelmäßig Grünschnitt anfällt, ne? Oder häckselbares Material, auch verhülztes Pflanzenmaterial und so, ne? Da ist das ja durchaus auch wirklich eine sinnvolle Alternative, nicht nur zu kompostieren. Das habe ich in meinem Garten damals auch gemacht, ne? Also das Kleingärtner, die Kleingärtnerin weiß das natürlich, dass gehäckseltes Material viel schneller zergeht als ungehäckseltes, grob geschnittenes Material, ne? Das ist vollkommen klar, aber dann eben noch Energie draus zu beziehen und im Anschluss daran auch noch einen potenten Kompost zu haben, den man auch noch weiter verwenden kann. Also das ist was, was mich persönlich zumindest aus der Lehrbuchperspektive sehr überzeugt. Ich werde mir das bei dir mal anschauen und mal meine Hand reinhalten. Ja, und das ist, glaube ich, wirklich eine schöne Sache. Und dahingehend von mir auch noch ein Statement, was hundertprozentig hier im Podcast demnächst auch eine Rolle spielen wird. Leute, wenn ihr eurem Gartenboden was Gutes tun wollt, dann denkt mal eher an den Kompost und denkt nicht an irgendwelche, an irgendeinen Hokuspokus sowieso nicht. Demeter Sonderfolge steht natürlich auch schon längst auf dem Zettel, ne? Aber was man da mittlerweile, da schießen ja ganze Industriezweige aus dem Boden, die dir irgendein Wundersubstrat verkaufen wollen, wo ich dann einfach sage, ey, nee, Leute, ganz ehrlich, das sind Luxusprobleme, die wir hier haben mit unseren Gartenböden, ne? Die sind humos, die haben OC-Gehalt, der sich sehen lassen kann, ne? Wir haben hier keine Probleme, irgendwas anzubauen. Wenn du da noch was optimieren willst, dann beschäftige dich mal damit, wie man ordentlichen Kompost anlegt, wie man Material kompostiert, was möglichst nicht behandelt ist mit Pestiziden, Herbiziden, whatever, schadstofffrei, ne? Und wie man den Kompost ordentlich umschichtet und arbeitet gefälligst dieses Material erstmal in euren Gartenboden ein, bevor ihr anfangt, da halt noch sonstiges Zeug ranzukarren und so. Das kann man alles, glaube ich, an Ort und Stelle relativ gut lösen. Permakultur ist da ein gutes Stichwort auch, ne? Und man muss nicht auf so Sachen zurückgreifen, aber das besprechen wir mal in einer anderen Folge. Deswegen finde ich das schön, Andres. Und ich freue mich ja. Wir haben uns kennengelernt, Andres, letztes Jahr auf der DBG-Jahrestagung. Da wusste ich noch nicht, was mir geschah. Und jetzt kann ich nicht nur deinen Fortgang und den deiner ortsansässigen Mitbewohner beobachten, einschließlich des Hundes, sondern ich kann auch diesen Biomeiler verfolgen und schauen, was daraus wird, Andres. Ich freue mich drauf.
Ja, ich freue mich auch drauf.
Super, und dann freuen wir uns alle gemeinsam. Und ihr da draußen könnt euch natürlich auch noch freuen, denn ich habe noch einen kleinen Hausmeistereipunkt. Das ist übrigens auch auf Andres' Mist gewachsen, dieser Punkt, ne? Weil Andres ist immer so einer, der ruft mich dann wieder an, da sitze ich dann auf meinem Massivholz-Schreibtisch und habe so ein Messingtelefon und das ringt dann auf einmal. Da ruft Andres mich an und dann kommen wir so spontane Eingebungen wie zum Beispiel Christoph. Warum machen wir keine Videoproduktion? Ne? Dann sage ich, Andres, das ist aufwendig und da muss man sich auch mit beschäftigen und das Schnittprogramm und wie macht man das und so. Ne? Aber das hat natürlich in mir was ausgelöst und deswegen habe ich jetzt kurzerhand mal einen Twitch-Account eröffnet. Twitch ist eine Streaming-Plattform. Warum habe ich die verwendet? Weil man da mit relativ wenig Followern schon relativ viel reißen kann und gerade in der Kategorie Science and Technology, wo wir ja reinpassen, ist auf Twitch verhältnismäßig wenig los, was gut ist, um wahrgenommen zu werden, weil darum geht's ja letzten Endes. Wir wollen ja wahrgenommen werden, auf welcher Plattform auch immer und nicht untergehen im Gewusel. Und deswegen habe ich mich für diese Plattform entschieden. Link ist natürlich in den Shownotes und wir würden uns freuen, wenn ihr diesem Account erstmal folgt. Und darüber hinaus ist jetzt schon demnächst der erste Probe-Livestream geplant. Entscheidung steht auch noch aus, ob ich diese Livestreams auch akustisch speichere und dann vielleicht hier auch mal im Feed mit raushaue oder nicht. Also ich werde es, glaube ich, prophylaktisch mal einfach mit speichern, die Audiospur. und werde mir dann vorbehalten, diesen Livestream auch hier nochmal im Feed zu veröffentlichen. Aber vorerst ist es exklusiv nur bei Twitch. Und ich habe jetzt schon die Community abstimmen lassen. Das weißt du noch gar nicht anderes, glaube ich, ne? Also die Möglichkeiten waren erstens, ich streame live und zeige, wie ich eine Lehrbuchfolge produziere. Also aufnehme, Postproduktion, Veröffentlichung. Das zweite war ein Laberstream und das dritte war ein kleiner Vortrag zu Asbest im Gartenboden. Was denkst du, wofür haben sich die Leute entschieden?
Das zweite.
Das zweite, Laberstream. Laberstream mit Christoph. Ist ganz knapp auf dem zweiten Platz gelandet. Andres, sie wollten tatsächlich den kleinen Vortrag zu Asbest im Gartenboden hören. Das war ein Ding, kam auch aus der Community und das mache ich auch, also vermutlich so in den nächsten 2 Wochen oder so, werde ich das mal rauskloppen. Und das ist ja das Schöne, in so einem Livestream kannst du eben auch von Open Access Papern auch mal eine Abbildung zeigen oder auch mal ein Bild zeigen, ne, was entsprechend verwendbar ist und so. Und da kommt also sozusagen noch das Optische dazu und da kann ich auch vielleicht, wenn ich mich gut frisiere oder so, auch nochmal glänzen durch meine strahlende Erscheinung. So, und darüber hinaus, wenn ihr strahlen wollt und ihr wollt dem Andres jetzt unbedingt noch was mitgeben, ja, hoffentlich nur gute Sachen, aber auch natürlich Anmerkungen, offene Fragen, Kritik oder so, dann gibt es da eine E-Mail-Adresse. Und Andres, wie war nochmal die E-Mail-Adresse, an die sich die Leute wenden?
Die E-Mail-Adresse zu unserem Podcast heißt info@zeugcast.de.
Ach, das hat er vorher vor der Aufnahme extra mit mir abgesprochen, dass er das weiß diesmal. Und darüber hinaus sind wir auf verschiedenen sozialen Medien aktiv, Andres. Kannst du diese benennen?
Wir sind auf Instagram, Blue Sky, X und Twitch.
Und Facebook.
Und wahrscheinlich auch noch ein paar andere.
Und LinkedIn wahrscheinlich. Und LinkedIn hast du auch noch vergessen, ja. Aber gut, okay. Auf jeden Fall besser als beim letzten Mal. Ich bin zufrieden. Und weil ich mich jetzt zufrieden zurücklehne nach dieser Aufnahme, hast du natürlich auch wieder die Ehre und vielleicht auch die Bürde, die letzten Worte zu finden. Und zu den letzten Worten ist es leider nicht mehr gekommen, weil der liebe Andres die Aufnahme vor den letzten Worten schon beendet hat. Deswegen sage ich euch jetzt aus dem Schnittraum nochmal, dass ihr bitte zur Wahl am 9. Juni 2024 oder zu jeder anderen Wahl hingehen solltet, denn wählen ist richtig und wichtig. Und damit wünsche ich euch bis zur nächsten Folge des Zeugcast eine schöne Zeit. Der Zeugcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen, zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf zeugcast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.